Ja, vor ein paar Wochen oder vor 2 Wochen etwa waren wir mit Peter auf einer Hirtenkonferenz in der Lutherstadt Wittenberg. Ich empfehle übrigens, da mal tatsächlich hinzufahren. Es ist eine schöne Stadt geworden. Und das Leitthema dieser Konferenz lautete die Gemeinde. Und in einem der Vorträge, der hieß Die robuste Einheit in der Gemeinde, da den Vortrag hat Wolfgang Nestvogel gehalten, hat er seine Ausführung mit einer Geschichte beendet. Und diese Geschichte, die heißt Das Netz, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, von Werner Bergengrün, war mir jetzt unbekannt. Aber diese Geschichte ist mir in den Sinn gekommen, als ich mich mit dieser Predigt heute Morgen vorbereitet habe, weil es so eine zentrale, weil es einfach diese zentralen Gedanken des Predigttextes heute sehr eindrücklich auch veranschaulicht. Und deswegen möchte ich sie einfach jetzt auch an den Anfang stellen. Und vielleicht blendet ihr gerade mal das erste Bild ein. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, sonst macht gerne hier das Licht aus. Ich habe genug Licht hier. Und diese Geschichte, die beginnt damit, dass auf einer einsamen Insel im Mittelmeer einst ein ganz hartes Gesetz galt. Eine Frau, die des Ehebruchs schuldig gesprochen wurde, musste vom sogenannten schwarzen Felsen in den Tod gestürzt werden. Und dieser Felsen, der ragte steil über das Meer hinaus. Tief unten befanden sich schroffe Klippen, Felszacken und Höhlen. Und niemand glaubte, dass dort unten ein Überleben überhaupt möglich sei. Und eines Tages wurde die Frau eines Fischers von ihren Nachbarn angezeigt. Sie wirkte total verstört, aber sie bestritt ihre Schuld nicht. Stattdessen bekannte sie offen, er hat mich umgarnt. Wie in einem Netz hat er mich gefangen. Und daraufhin wurde sie in den Turm des Schlosses gesperrt. Und die Vollstreckung des Urteils sollte jedoch erst erfolgen, wenn ihr Mann von seiner Fahrt auf der See zurückgekehrt wäre. Und als der Fischer schließlich heimkam, wurde dies auf der ganzen Insel bekannt. Die Frau hatte nur noch einen Wunsch. Bevor sie sterben sollte, wollte sie ihren Mann Vergebung bitten. Doch ihr Mann, der Fischer, der erschien einfach nicht. Er besuchte sie nicht im Gefängnis und keiner wusste, wo er sich aufhielt. So brach der Tag der Hinrichtung an und die Frau wurde zum schwarzen Felsen geführt. Noch einmal bat sie um Aufschub, damit ihr Mann gefunden werden könne und sie Abschied von ihm nehmen könnte. Aber die Frist, die verstrich. Schließlich verlas der Richter das Urteil und die Verurteilte wurde die Klippe hinabgestoßen. Doch statt auf den scharfen Felsen zu zerschellen, wurde sie in einem Netz aufgefangen, das ihr Mann die Nacht zuvor gespannt hatte. Er hatte die ganze Nacht gebraucht, um das Gelände am Felsen zu erforschen, die Netze zu flicken, die er hatte, und sie miteinander zu verknüpfen. Und schließlich in der Morgendämmerung war er unter Lebensgefahr den steilen Felsen hinabgeklettert, um das Rettungsnetz anzubringen. Seine Treue hatte ihre Untreue überwunden. Und als die Markgräfin, die höchste Instanz der Insel, von diesem Geschehen erfuhr, ließ sie die Frau zu sich kommen und sagte zu ihr, du hast dich in einem Netz gefangen und bist durch ein Netz gerettet worden. Dann nahm die Markgräfin ihr eigenes goldenes Haarnetz ab und schenkte es der Frau mit den Worten, trage dieses Netz von nun an als Zeichen. Nicht als Gefangene der Obrigkeit sollst du leben, sondern als Gefangene der Liebe deines Mannes. Und diese Geschichte, die erinnert uns an das Evangelium. Wir haben es gerade gefeiert, das Abendmahl. Und ich denke, dieses Netz ist ein ganz tolles Bild eigentlich auch für das Abendmahl, das uns Jesus gegeben hat. Wie der Fischer seine schuldige Frau auffing und rettete, so hat auch Jesus Christus uns Menschen nicht dem Gericht überlassen, das wir verdient hätten. Er kam zu uns, um uns zu retten. Seine Treue, sie überwand unsere Untreue und seine Liebe, sie überwand unsere Schuld. Und weil wir selbst von diesem Rettungsnetz seiner Gnade aufgefangen wurden, ruft Jesus uns nun zu, ebenso zu handeln. Als Gemeinde und auch als einzelne Christen sollen wir Menschen nicht fallen lassen, sondern ihnen mit derselben Liebe, mit derselben Geduld und Versöhnungsbereitschaft begegnen, die wir selbst von unserem Herrn erfahren haben. Und genau darum soll es heute eigentlich gehen, um unsere Bereitschaft zur Versöhnung. Denn wenn uns wirklich bewusst wird, dass jeder von uns allen, von uns allein durch Gottes Gnade gerettet wurde, dass jeder von uns auf dieses Rettungsnetz Jesu angewiesen war und ist, dann verändert das auch den Umgang miteinander. Wer selbst Vergebung empfangen hat, wird auch bereit sein, Vergebung zu gewähren. Wer selbst von Christus aufgefangen wurde, wird andere nicht einfach fallen lassen. Ein Netz kann auf unterschiedliche Art und Weise verwendet werden. Man kann sich darin verfangen und gefangen werden. Es kann als Waffe genutzt werden. Oder, wie hier, es kann aber auch auffangen und es kann bewahren und es kann retten. Und genau diese beiden Seiten begegnen uns heute auch im geistlichen Leben. Die Sünde gleicht oft einem Netz, in dem sich Menschen verfangen. Und die Liebe Christi dagegen gleicht dem Netz des Fischers. Sie fängt uns als Fallenden auf. Sie bewahrt uns vor dem Verderben und schenkt uns auch einen Neuanfang. Und über diese beiden Wirkungen, das Netz der Sünde, das gefangen nimmt, und das Netz der Gnade, das rettet, wollen wir uns anhand von Gottes Wort ein Stück weit darüber auch nachdenken. Die Bibel verwendet oft das Bild von Fallstricken, durch die letztlich Satan uns zu Fall bringen will. So gibt es zum Beispiel, Satan nimmt das Wort Gottes weg, wenn wir hier darüber reden, dass es unsere Herzen erst gar nicht erreicht. Oder Satan streut Irrlehren aus. Satan will uns durcheinander machen und damit unseren Glauben schwächen. Satan möchte die Gläubigen auseinanderbringen. Satan will uns durch Leiden und Verfolgung mutlos machen. Oder Satan schießt feurige Pfeile des Zweifels ab. Wer hat das nicht schon erlebt? Satan will uns zur Unmoral verleiten. Satan verstellt sich, um Gläubige in die Irre zu führen. Und Satan legt Fallstricke aus, damit man nicht zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Satan will Gemeinschaft unter Gläubigen verhindern. Schließlich Satan legt es darauf an, Wiederherstellung zu verhindern. Und zu jedem dieser Fallstricke könnte man natürlich eine eigene Predigt hier halten. Aber heute wollen wir uns auf diesen letzten Punkt konzentrieren. Satans Versuch, Wiederherstellung und Versöhnung zu verhindern unter uns. Und ich glaube, kaum etwas richtet in Familien, in Freundschaften und Gemeinden so großen Schaden an, wie ungelöste Konflikte, die wir untereinander haben. Dabei scheitert Versöhnung oft nicht an fehlenden Möglichkeiten, sondern sie scheitert meistens an unserem Stolz, am menschlichen Herzen. Ganz einfach, weil wir unser Gesicht wahren wollen, uns rechtfertigen und warten darauf, dass der andere den ersten Schritt tut. So bleiben Beziehungen gestört, obwohl der Weg zur Wiederherstellung offen steht. Und genau diese Dynamik wollen wir uns heute anhand von Gottes Wort etwas näher anschauen. Und wie schmerzhaft dieser Zustand ist, beschreibt König David im Psalm 32. Und da berichtet er von dem Frieden eines Menschen, der seine Schuld erfolgreich verborgen hat. Da berichtet er nicht von dem Frieden eines Menschen, der seine Schuld erfolgreich verborgen hat, sondern von der inneren Not eines Menschen, der schweigt, obwohl Gott ihn eigentlich zur Umkehr ruft. Im Psalm 32, 3-5, da heißt es: Solange ich schwieg, verfiel auch mein Leib, denn unaufhörlich schrie es in mir. Du hattest deine Hand schwer auf mich gelegt, bei Tag und bei Nacht, und das hörte nicht auf. Mein Lebensmut verdorrte in der Sommerglut. Da endlich bekannte ich dir meine Schuld und verschwieg mein Unrecht nicht länger vor dir. Da sprach ich es aus: Ich will meine Vergehen bekennen, Jahwe. Und du hast mich befreit von der Schuld, hast die Sünden vergeben und das Böse bedeckt. Und David macht hier deutlich, der Weg zur Wiederherstellung beginnt dort, wo der Mensch seinen Stolz aufgibt, seine Schuld bekennt und ans Licht bringt. Und genau das versucht Satan zu verhindern. Er möchte, dass Schuld verborgen bleibt, dass Beziehungen zerbrechen und dass Versöhnung aufgeschoben wird. Gott dagegen möchte. Wir wollen uns dazu zwei Bibelstellen anschauen. Und die erste zeigt uns, wie zerstörerisch Stolz und fehlende Bußbereitschaft für zwischenmenschliche Beziehungen sein können. Und die zweite zeigt uns dann den Weg, den Gott zur Versöhnung und zur Wiederherstellung uns eigentlich auch weist. Bevor wir uns diese erste Bibelstelle anschauen, möchte ich die Vorgeschichte mit drei Folien mal zusammenfassen, die ich hier mal malen ließ für euch. Und die Geschichte beginnt 13 Kapitel früher und umfasst einen Zeitraum von etwa 40 Jahren. Es ist die Geschichte von Josef und seinen Brüdern. Die meisten von uns kennen sie aus der Sonntagsschule vermutlich schon. Josef hat in seiner Jugend einen Traum. Und darin verneigen sich Gaben seiner Brüder vor seiner eigenen Gabe. Und als er seinen Brüdern davon mal erzählt, reagieren sie mit Zorn und Ablehnung, denn sie verstehen sofort, worauf der Traum eigentlich hinausläuft. Dass sie diejenigen sind, die sich vor Josef beugen müssen. Und es wächst Neid und es wächst Eifersucht in den Herzen seiner Brüder, bis schließlich das Ganze in Hass umschlägt. Und das geht dann so weit, als sich eine Gelegenheit bietet, fern von ihrem Vater, da fassen die Brüder den Entschluss, Josef umzubringen. Am Ende töten sie ihn zwar nicht, aber sie verkaufen ihn nach Ägypten als Sklaven. Und dort erlebt Josef in den nächsten 13 Jahren Ungerechtigkeit, Leid und mehrere Jahre Gefängnis. Vergessen wir dabei nicht, dass die Ursache all diesen Leids letztendlich durch den Neid seiner Brüder verursacht wurde. Und daran wird schon deutlich, wohin Sünde eigentlich führen kann, die zunächst vielleicht ganz klein beginnt und harmlos erscheint, aber unglaubliche Folgen nach sich zieht. Weil es als Eifersucht im Herzen begann, entwickelt sich zu Hass, Verrat und jahrzehntelangem Leid für die ganze Familie. Doch Gott, er behält die Führung. Er gebraucht selbst das Böse der Menschen, um seine guten Pläne auszuführen. Und schließlich wird Josef zum Verwalter Ägyptens erhoben und damit zum zweitmächtigsten Mann nach dem Pharao. Und dann, als eine schwere Hungersnot das Land heimsucht, da kommen ausgerechnet seine Brüder nach Ägypten, um Getreide zu kaufen. Ohne ihn zu erkennen, stehen sie vor dem Bruder, den sie einst verkauft haben. Am Ende offenbart sich Josef ihnen und vergibt ihnen und sorgt dafür, dass die ganze Familie nach Ägypten zieht, damit er sie in der Hungersnot versorgen kann. Und damit scheint die Geschichte eigentlich ein gutes Ende gefunden zu haben. Doch in 1. Mose 50 wird deutlich, dass Schuld auch nach vielen Jahren noch Menschen gefangen halten kann. Und genau an dieser Stelle setzt dieser Text ein, den wir uns gemeinsam jetzt auch anschauen wollen. Und der steht in 1. Mose 50, 15 bis 21. Da berichtet uns die Bibel, nach dem Tod ihres Vaters, also Jakob, gerieten Josefs Brüder in Sorge. Es ist, wenn Josef sich nun feindlich gegen uns stellt und uns das Böse heimzahlt, das wir ihm angetan haben. Und so ließen sie Josef sagen, dein Vater hat uns vor seinem Tod aufgetragen, bittet Josef, vergib doch die Sünde und das Verbrechen deiner Brüder, vergib, dass sie dir Böses angetan haben. Und deshalb bitten wir dich, vergib uns das Verbrechen. Wir dienen noch demselben Gott wie unser Vater. Und als Josef das hörte, da weinte er. Danach kamen die Brüder selbst zu Josef, fielen vor ihm nieder und sagten, wir sind deine Sklaven. Aber Josef erwiderte, habt keine Angst, bin ich denn an Gottes Stelle? Ihr hattet zwar Böses mit mir vor, aber Gott hat es zum Guten gewendet, um zu erreichen, was heute geschieht, ein großes Volk am Leben zu erhalten. Habt also keine Angst, ich werde euch und eure Kinder versorgen. Und so beruhigte er sie, redete ihnen zu Herzen. Soweit der Bibeltext. Und wir sehen, nach dem Tod Jakobs brechen bei den Brüdern alte Ängste auf vor Josefs Rache. Und obwohl Josef ihnen längst vergeben hat, trauen sie dem ganzen Frieden nicht. Erst jetzt, 40 Jahre nach ihrer Tat, als sie mit dem Rücken zur Wand stehen, treten sie mit ihrer Schuld hervor und bitten Josef um Vergebung. Und was hier auffällt, ist, dass sie zunächst einen Boten zu ihm schicken und sich auf eine angebliche Anweisung ihres Vaters berufen. Etwas fadenscheinig, findet ihr nicht auch? Es fällt ihnen offensichtlich sehr schwer, Josef direkt gegenüberzutreten und ihre Schuld zu bekennen. Und darin zeigt sich, wie tief unbereinigte Schuld auch nach all den Jahren noch in ihren Herzen wirkte. 17 Jahre lang hatten sie bereits mit Josef in Ägypten verbracht und sie hatten unzählige Gelegenheiten gehabt, das Gespräch zu suchen und um Vergebung zu bitten. Und wie die Frau in der Geschichte einst sagte, er hat mich umgarnt wie in einem Netz, so waren auch die Brüder Josefs in einem Netz ihrer Stolzes und Schuld gefangen. Nicht in einem Netz aus Seilen, sondern aus einem Netz von Schuld und Scham, Angst und Stolz. Und jahrzehntelang hielt es sie fest. Es hinderte sie daran, die Freiheit zu erleben, die in einem offenen Schuldbekenntnis und in der Vergebung tatsächlich liegt. Können wir uns vorstellen, welche Last diese Jahre mit sich herumgetragen haben? 40 Jahre lang lebten sie mit der Erinnerung an das, was sie ihrem Bruder angetan hatten. 40 Jahre lang stand ihre Schuld wie eine Mauer zwischen ihnen und Josef. Dabei war der Weg der Versöhnung längst. Ich weiß nicht, seit einigen Jahren begegnet uns in der Politik und in Medien immer wieder der Begriff der politischen Brandmauer. Ihr kennt den sicherlich alle schon. Und gemeint ist damit die bewusste Entscheidung, klare Grenzen zu ziehen und jede Zusammenarbeit mit bestimmten Personen oder Gruppen auszuschließen. Während eine echte Brandmauer eigentlich ein Feuer aufhalten soll, nähren die Brandmauern unseres Herzens oft genau das Feuer, das Beziehungen zerstört. Stolz, Selbstgerechtigkeit und Unversöhnlichkeit werden zu richtigen Mauern, die Menschen voneinander trennen und Gottes Wirken behindern. Hinter ihnen verbergen sich oft verletzter Stolz, Selbstgerechtigkeit und die Weigerung, auf den anderen zuzugehen. Wir schützen damit unser Ansehen, unsere Position oder unser vermeintliches Recht und wir merken dabei nicht, dass wir uns selbst am meisten dabei schaden. Denn jede Mauer, die Versöhnung verhindert, wird früher oder später zu einem richtigen Gefängnis. Sie raubt uns den Frieden, sie belastet unser Gewissen und vergiftet die Beziehungen. Und die Brüder Josef lebten jahrzehntelang im Schatten ihrer Schuld. Natürlich ist Gott durch diese Brandmauern in uns nicht aufgehalten. Er ist allmächtig und er kann selbst durch unsere Verhärtung hindurch enormes wirken. Aber wie viel Segen geht uns eigentlich verloren, wenn wir an unserem Stolz festhalten? Wie viel Freude, wie viel Gemeinschaft und wie viel geistliches Wachstum bleiben aus, wenn wir auch hier in der Gemeinde nicht bereit sind, Schuld einzugestehen oder Vergebung zu suchen? Vielleicht denken wir jetzt, wem predigt der jetzt das Ganze? Bei uns ist doch alles in Ordnung. Aber ich denke doch, gerade in diesem Punkt lohnt es sich, sein eigenes Herz mal zu prüfen. Ich habe da bei mir einiges gefunden, was ich auch ausräumen muss. Und daher die Frage an uns alle, gibt es jemanden, dem wir bewusst aus dem Weg gehen? Oder jemanden, dem wir durch unsere Worte oder unser Verhalten verletzt haben? Oder aber der uns verletzt hat? Gibt es eine ungeklärte Sache, die wir schon lange vor uns herschieben? Eine solche Brandmauer aus Stolz, aus Angst oder Verletzung, die wir in unserem Herzen errichtet haben, die eigentlich eingerissen werden muss, damit Versöhnung und Heilung möglich werden? Die Brüder Josefs mussten erst durch den Tod ihres Vaters in eine absolut ausweglose Situation geraten, bevor sie bereit waren, sich ihrer Schuld zu stellen. Jahrzehntelang hatten sie mit dieser Last gelebt. Jahrzehntelang hatte ihr Stolz sie davon abgehalten, den Schritt zu tun, der längst notwendig gewesen wäre. Fragen wir uns nicht manchmal, warum schweigt Gott eigentlich, wenn wir beten? Warum antwortet nicht auf unsere Gebete? Warum erlebe ich Gottes Nähe nicht, obwohl die Bibel voller guter Verheißungen ist? Ich bin überzeugt, dass ein Grund darin liegt, dass wir Gottes Heiligkeit oft nicht mehr ernst genug nehmen. Wir freuen uns darüber, dass Jesus unsere Gerechtigkeit geworden ist und dass wir allein aus Gnade gerettet sind. Wunderbar. Das ist auch das Herz des Evangeliums. Doch oftmals leben wir nicht so. Ja, wir leben so, als hätte Gott nach unserer Bekehrung keinen Anspruch mehr auf unser Leben. Die Bibel, die zeichnet ein ganz anderes Bild hier. Gott rettet uns allein aus Gnade, aber er lässt uns nicht, wie wir sind. Wer zu Christus gehört, ist zugleich dazu berufen, in der Heiligung zu wachsen. Weder eine Entscheidung für Christus noch die Taufe oder das Abendmahl können wirklich den täglichen Ruf Jesu ersetzen: Folge mir nach, mit allen Konsequenzen. Also Gottes Ziel ist nicht nur, uns in den Himmel zu bringen, sondern uns schon hier auf der Erde immer mehr in das Bild seines geliebten Sohnes zu verwandeln. Darum sagt Gott bereits zu seinem Volk Israel: Denn ich bin der Herr, euer Gott. Darum sollt ihr euch heiligen. Und ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Seht, genau an diesem Punkt, glaube ich, lag auch das Problem beim Volk Israel. Man sprach über Gottes Gebote, kannte die religiösen Formen und brachte die vorgeschriebenen Opfer dar. Doch oft blieb das Herz total unverändert. Heiligkeit wurde auf äußerliche Handlungen reduziert, auf Waschungen, Tempelbesuche und religiöse Pflichten, während das tägliche Leben davon meist total unberührt blieb. Sind wir da nicht oft in der gleichen Gefahr? Der Prophet Jesaja beschreibt das in zwei seiner Kapitel, in Jesaja 58 und 59, warum Menschen Gottes Nähe nicht erfahren. Und da steht in Jesaja 59, 1-3, seht es doch, Jahwes Arm ist zum Helfen nicht zu kurz, sein Ohr ist zum Hören nicht zu taub. Nein, eure Vergehen haben die Mauer gebaut, die zwischen euch und eurem Gott steht. Eure Sünden verhüllen sein Gesicht, dass er euch auch nicht anhören will. Eure Hände sind mit Blut befleckt, Unrecht klebt an euren Fingern. Eure Lippen lügen und eure Zunge zischt Boshaftigkeit. Das Problem liegt also nicht bei Gott. Seine Hand ist nicht zu kurz, um zu helfen, und sein Ohr ist nicht zu taub, um zu hören. Das Hindernis liegt auf unserer Seite. Sünde, die baut Mauern auf. Sie trübt die Gemeinschaft mit Gott und hindert uns daran, die Fülle seines Segens zu erfahren. Wenn wir diese Worte hören, denken wir vielleicht, aber von welchen Vergehen spricht Jesaja da überhaupt? Meine Hände sind doch nicht mit Blut befleckt. Ich habe niemanden ermordet. Ich bemühe mich doch, anständig zu leben. Und in der Bergpredigt, da greift Jesus genau diese falsche Verständnis auf und zeigt, dass Gottes Maßstab weit tiefer reicht als die bloße Einhaltung äußerer Gebote. Gott beurteilt nicht nur unsere Taten, sondern auch die Gedanken, unsere Motive und Einstellungen im Herzen. In Matthäus 5, Vers 21 bis 26, da erklärt Jesus, wie weit wir mit unserer vermeintlichen Gerechtigkeit oft von Gottes Heiligkeit tatsächlich entfernt sind. Matthäus 5, 21 bis 22, da steht: Ihr habt gehört, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer aber mordet, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, schon wer auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer aber zu seinem Bruder sagt, du Schwachkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, gehört ins Feuer der Hölle. Also Jesus macht deutlich, das Problem beginnt nicht erst bei der Tat. Mord beginnt mit Zorn, mit Neid, mit Verachtung und Unversöhnlichkeit bei mir im Herzen. Und damit führt er uns genau an den Punkt, an dem auch die Geschichte von Josefs Brüdern und die Worte Jesajas ansetzen. Gott interessiert sich nicht für unser äußeres Verhalten, sondern er interessiert sich für den Zustand unseres Herzens. Wir können uns hier freundlich begegnen, aber wenn Verletzungen, üble Nachrede und anderes einander nicht bekannt und vergeben sind, dann gelten auch uns diese Worte von Jesaja: Nein, eure Vergehen haben die Mauer gebaut, die zwischen euch und eurem Gott steht. Eure Sünden verhüllen sein Gesicht, dass er euch auch nicht anhören will. Und in Vers 22, da beschreibt Jesus die zunehmende Bosheit des menschlichen Herzens. Er zeigt, dass Mord nicht plötzlich entsteht, sondern einen Ursprung in Zorn, in Verachtung, Unversöhnlichkeit hat. Wenn wir diesen Regungen Raum geben, können sie schließlich in Taten münden, die wirklich großes Leid verursachen. Und bei den Brüdern Josefs lässt sich das gut beobachten, was mit Zorn und mit Neid Gern entwickelt sich zu Hass. Der Hass führte zu dem Entschluss, Josef zu töten. Nur durch Gottes Eingreifen wurde aus dem geplanten Mord schließlich nur der Verkauf in die Sklaverei. Doch schon daran erkennen wir, wie weit ein Herz gehen kann, wenn es sich in Sünde verstrickt. Und deshalb heißt es in Epheser 4, Vers 26 bis 27, versündigt euch nicht, wenn ihr zornig werdet. Die Sonne darf über eurem Zorn nicht untergehen. Gebt dem Teufel keinen Raum in euch. Wir müssen reagieren, wenn sowas passiert, wenn wir zornig werden. Was also tun, wenn uns bewusst wird, dass Schuld zwischen uns als Menschen, also zwischen uns und einem anderen Menschen steht? Und das gibt Jesus eine Antwort darauf in den nächsten Versen, in Matthäus 5, Vers 23 und 24. Da heißt es, wenn du also deine Opfergabe zum Altar bringst und es fällt dir dort ein, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe vor dem Altar, geh und versöhn dich zuerst mit deinem Bruder, dann komm zurück und bring deine Opfergabe dar. Was Jesus hier deutlich macht, ist, dass ihm Versöhnung unter uns viel wichtiger ist als jede religiöse Pflichterfüllung, ob das Taufe ist oder was auch immer. Solange wir bewusst an Schuld und Unversöhnlichkeit festhalten, ist unsere Gemeinschaft gestört, auch mit Gott. Und auffällig ist, dass Jesus nicht sagt, warte, bis dein Bruder auf dich zukommt. Aber genauso denken wir oft, wenn ihn etwas an mir stört, soll es mir doch sagen. Doch damit schieben wir die Verantwortung auf den anderen und rechtfertigen unsere eigene Untätigkeit. Denken wir nochmal an die Geschichte zurück von der verurteilten Frau und Fischer. Die Menschen stehen oben links auf dem Felsen und blicken die verurteilte Frau herab. Keiner von ihnen macht Anstalten, ihr zu helfen. Nur einer handelt. Der Fischer bleibt nicht passiv. Unter Einsatz seines eigenen Lebens knüpft er in der Nacht das Netz, das sie rettet. Ist das nicht ein eindrucksvolles Bild für die Liebe, zu der Christus uns beruft? Wir können wie die Zuschauer auf dem Felsen stehen bleiben, auf unserem Recht beharren und zusehen, wie Beziehungen zerbrechen. Oder wir können wie der Fischer handeln und die Netze der Versöhnung anfangen zu knüpfen, durch die Gott Menschen wieder zusammenführen möchte. Und genau diesen Weg weist Jesus hier. Sobald uns bewusst wird, dass ein Bruder oder eine Schwester etwas gegen uns hat, sollen wir Initiative ergreifen. Wir sollen nicht darauf warten, bis der andere den ersten Schritt tut, sondern selbst auf ihn zugehen und alles dran setzen, die Sache in Ordnung zu bringen. Also Versöhnung beginnt dort, wo jemand bereit ist, seinen Stolz zurückzustellen und den ersten Schritt zu tun. Und genau das hat Jesus für uns getan. Er wartete nicht darauf, dass wir zu ihm kommen. Er kam zu uns. Er überwand die Trennung, die Brandmauer, die unsere Schuld verursacht hatte, und spannte durch sein Sterben am Kreuz das Netz seiner Liebe aus, damit wir nicht verloren gehen, sondern gerettet werden. Wir kennen sicher alle dieses Lied: Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. In der dritten Strophe, da heißt es: Jesus, bei dir muss ich nicht so bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gefällt. Dein Brief von deiner Hand ist voller Liebe für die Welt. Genau darum geht es. Christus nimmt uns an, wie wir sind, aber er lässt uns nicht, wie wir sind. Seine Liebe will nicht nur unsere Schuld vergeben, sondern auch unseren Stolz und unsere Selbstrechtfertigung und unsere Unversöhnlichkeit überwinden. Die Markgräfin aus unserer Geschichte sagte zu der geretteten Frau: Du sollst eine Gefangene der Liebe deines Mannes sein. Ist das nicht auch unser Ruf als Christen? Wir sollen Gefangene der Liebe Christi sein? Menschen, die von seiner Gnade so ergriffen wurden, dass sie selbst zu Werkzeugen und Versöhnung werden. Das Netz seiner Liebe, das hat uns aufgefangen. Nun sollen auch wir lernen, die Netze seiner Liebe und Vergebung für andere zu knüpfen. Ich möchte mit uns beten. Herr, du hast uns vorgelebt, was es heißt zu lieben. Und du hast es uns vorgelebt, was es heißt zu vergeben. Du hast dein Leben für uns gegeben. hast alles dran gesetzt, damit Versöhnung wieder stattfindet zwischen uns und dem Vater. Und ich möchte dir dafür danken, für dieses Beispiel, das du uns gegeben hast und dass du uns dahin führen willst, Herr, dass wir deinem Sohn Jesus Christus ähnlich werden. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen berührst, uns veränderst, dass du Versöhnung schenkst, wo Versöhnung notwendig ist, dass du unseren Stolz überwindest, wo dieser Stolz Mauern baut. Ich bitte dich darum, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist in uns allen hier wirkst. Amen.